Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Grüner Strom für Unternehmen, und zwar direkt beispielsweise vom Windrad ins Werk. Das Leverkusener Chemieunternehmen Covestro will zeigen, dass das geht und einen Teil seines Stroms von Windrädern aus der Nordsee beziehen. Wie das funktioniert, was es bringt und wo dabei die Herausforderungen liegen, unter anderem darum geht es in dieser Folge. Lisa Konrads von der Energieagentur NRW spricht mit Silvia Baumheier von Covestro. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Frau Baumheier, Sie sind die Leiterin des Energieeinkaufs global bei Covestro. Was machen Sie da eigentlich in Ihrem Job?
Ich betreue unsere 9 größten weltweiten Standorte in China, in USA und in Europa und sorge dafür, dass wir immer Strom, Dampf und alles Weitere haben in der Menge, die wir eben dort benötigen.
Also Sie sind eine absolute Expertin im Bereich Energiebeschaffung in jeglicher Form.
Richtig.
Covestro hat im vergangenen Jahr einen Stromabnahmevertrag, ein sogenanntes PPA, abgeschlossen über die Belieferung mit Strom aus einem Offshore-Windpark. Und dieser Begriff PPA, das steht für Power Purchase Agreement, der schwirrt ja nun seit einiger Zeit vermehrt durch die Branchen-News und Newsletter. Können Sie vielleicht erklären, was da eigentlich genau dahinter steckt?
Heute versteht man meistens darunter ein Grünstromvertrag, also ein bilateraler Vertrag über Strom, der aus regenerativen Quellen kommt. Und das Thema direkter Stromliefervertrag ist eigentlich gar nichts Neues. Das gab es schon mal vor 20 Jahren, vor der Liberalisierung, als eigentlich jedes große Unternehmen, das Strom verbraucht, diesen direkt bei irgendeinem bestimmten Stromanbieter gekauft hat. In den letzten Jahren ist es eher üblich geworden, dass man einen eigenen Zugang zur Börse hat oder sich einen Zugang zur Börse beschafft und den Strom dort beschafft, also diese Direktstromverträge, die sind mit Ausnahme von diesen Grünstromthemen eigentlich momentan nicht mehr so aktuell.
Bislang läuft das über das EEG in Deutschland, dass die erneuerbaren Energieerzeuger feste Vergütungen erhalten und planbar ihre Erträge gesichert haben. Und dieses PPA stellt eben eine Möglichkeit, da diese Rückflüsse auf andere Art und Weise abzusichern. Was ist das denn aber aus Unternehmenssicht? Was ist da die Motivation, so einen Vertrag abzuschließen?
Ich glaube, das sind 3 Hauptthemen. Das ist einmal der Gedanke, dass man über so einen sehr, sehr langfristigen Vertrag, der über 10, 15 oder mehr Jahre laufen kann und das zu einem meistens festgesetzten Preis über die ganze Laufzeit, dass man sich damit gegen steigende Strompreise oder steigende CO2-Preise absichern kann. Für viele Unternehmen ist es so, dass sie freiwillig ihre Nachhaltigkeitsreporting veröffentlichen, in dem dann auch genau gezeigt wird, was für Strom verwendet wird, aus welchen Quellen der kommt, was für einen CO2-Footprint der hat. Und so ein Vertrag verbessert natürlich dieses Reporting oder man kann halt dann eben dort zeigen, was man an Grünstrom gekauft hat. Eine dritte Motivation, und ich glaube, die wird unterschätzt, ist eben einfach auch der Wunsch von Unternehmen, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und ich habe in einer anderen Veranstaltung mal die Gelegenheit gehabt, eine Umfrage zu schalten, wo ich das sehr fachkundige Publikum befragt habe, was sie denn meinen, warum energieintensive Unternehmen halt Grünstrom-PPAs zeichnen. Und das Ergebnis war, ehrlich gesagt, ziemlich ernüchternd. Fast alle glaubten, dass die Industrie das nur macht, um sich diese langfristigen Preise zu sichern. Einige dachten noch, ja, okay, der Reporting-Effekt ist interessant. Und ich glaube, unter 5% waren der Ansicht, dass man tatsächlich damit einen Beitrag zur Energiewende leisten möchte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei Covestro tatsächlich so. Das Thema langfristige Preisfixierung ist für uns gar keins. Wir sehen das eher als Risiko, denn als Chance. Das war eher ein Gegenargument gegen so einen Vertrag. Für uns war es tatsächlich ganz wichtig, dass wir hier einen Beitrag leisten und eben auch diesen Ausbau der Erneuerbaren mit den Mitteln, die wir halt dafür haben, vorantreiben.
Warum sehen Sie sich denn als Unternehmen in der Verantwortung, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben?
Natürlich sind wir ein sehr, sehr energieintensiver Verbraucher. Das heißt, das Thema ist für uns jederzeit präsent. Wir haben uns halt gefragt, wo können wir einen Beitrag leisten? Und da haben wir 2 Themen identifiziert. Das eine ist eben, den Ausbau Erneuerbarer anzureizen. Und das andere ist eben, einen Beitrag dazu zu bringen, diese Erneuerbaren eben in das Energiesystem zu integrieren. Die hohe Volatilität, die halt eine PV-Anlage oder ein Windrad mit sich bringt, die muss ja auch irgendwo gemanagt werden. Und in dem ersten Punkt, also Ausbau von Erneuerbaren weiter anreizen. Das ist natürlich das, was wir über den PPA gemacht haben, dafür zu sorgen, dass einfach mehr Assets gebaut werden. Und das Zweite, das Thema Flexibilisierung, das ist auch etwas, was wir uns anschauen. Es gibt ja viele verschiedene Märkte im Bereich Regelenergie und Flexibilitätsmärkte. Und da sind wir auf fast allen Märkten aktiv mit unseren deutschen Chlorelektrolysen, wo wir also gucken, wie viel können wir an Produktionsflexibilität dem Netz zurückgeben.
Wenn man jetzt mal genauer auf dieses PPA schaut, was Sie da abgeschlossen haben, Sie werden da ab 2025 über 10 Jahre Strom beziehen aus Anlagen mit einer Kapazität von 100 Megawatt. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, welchen Anteil Ihres Stromverbrauchs decken Sie damit denn eigentlich?
Also mit diesem PPA können wir 12% unseres deutschen Stromverbrauchs decken.
Okay, das klingt ja gar nicht mal so viel.
Gemessen an unserem Bedarf ist das gar nicht mal so viel. Das ist ein Anfang, das ist ein erster Schritt. Aber wenn man sich die absolute Größe von diesem Liefervertrag anguckt, also 100 MW Offshore, wenn ich einfach mal versuche, das in Solarpaneele umzurechnen, das wären 800 Fußballfelder voll Solarpaneele. Also da sieht man doch, dass der Strom, der in diesem Vertrag den Besitzer wechselt, halt 300.000 Leute versorgen könnte oder halt eben eine riesige Fläche an Solarzellen bedeuten würde.
Hatten Sie da eine bestimmte Zielgröße, als es um diesen Vertrag ging? Und wie haben Sie die definiert, falls es die gab?
Hätte man das Ganze als Solaranlage gemacht, dann hätte man das mit einem Projekt nicht fassen können. Dann hätten wir 4, 5 Solarparks komplett kontrahieren müssen, um an diese Energiemenge zu kommen. Im Bereich Offshore ist halt eine höhere Energiedichte. Und der Park, den Ørsted, unser Vertragspartner hier, baut, wird insgesamt 900 MW haben. Also 100 MW, die wir kontrahieren, sind eigentlich nur ein kleiner Anteil daran. Und hier war schon eine Mindestgröße gegeben. Also hier war es so, dass der Verkäufer auch gesagt hat, es lohnt sich für ihn nur, wenn man eine bestimmte Größe an diesem Park halt auch kontrahiert und sie nachher nicht 100 oder 200 Einzelkunden haben, die hier Strom kaufen.
Welche PPA-Form, da gibt es verschiedene Ausprägungen, haben Sie denn eigentlich abgeschlossen und warum haben Sie diese Form gewählt?
Einmal ist da eine Entscheidung, ob ich den so, man sagt On-Site oder Off-Site. Das heißt, ich kann gucken, ob ich erneuerbare Assets an meinen Produktionsstandorten selber unterbringen kann. Das ist in unserem Fall schwierig. Wir haben unsere Hauptproduktion hier in Nordrhein-Westfalen an 3 Standorten. Das ist ein relativ dicht besiedeltes Bundesland und da kann man nicht mal eben 50 Windmühlen oder 2000 Fußballfelder mit Solarpaneelen unterbringen. Das heißt, hier war klar, dass wir auf einen sogenannten Offsite-PPA gehen. Also, dass wir gucken, dass unsere erneuerbaren Assets dastehen, wo es halt Sinn macht, wo der Platz dafür da ist und wo der Wind weht oder entsprechend die Sonne scheint. Beim Wind kann ich noch entscheiden zwischen Onshore und Offshore, also Windmühlen auf dem Land oder Windmühlen auf dem Wasser. Der große Unterschied dabei ist im Grunde die Förderung. Teilweise werden die Onshore-Windräder in Deutschland noch gefördert. Das heißt, die stehen gar nicht für so einen Direktliefervertrag zur Verfügung. Solar habe ich eben schon gestreift. Um eine vergleichbare Größe an Vertrag zu bekommen, hätten wir jedoch richtig viele Parks und enorme Flächen kontrahieren müssen. Und Offshore hat einfach als sehr, mit sehr, sehr hohen sogenannten Vollbenutzungsstunden, also die Anzahl der Stunden, in denen dieser Park wirklich voll in der Stromerzeugung beteiligt ist, liegen sehr, sehr hoch, haben wir uns für diese Technologie entschieden. Dann hat man beim PPA immer noch die Frage danach, wie sieht denn eigentlich die Lieferung aus? Folgt die dieser Volatilität? Also bekomme ich wirklich nur dann Strom, wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint? Oder habe ich einen Mittelsmann, der mir daraus quasi ein leicht verdauliches Baseload-Band strickt? Und wir haben uns dafür entschieden, genauso wie der Windpark produziert, diesen Strom auch in unserem Bilanzkreis aufzunehmen. Der letzte Punkt ist noch, es gibt sogenannte virtuelle PPAs oder physische PPAs. In unserem Fall ist das tatsächlich ein physischer PPA. Das heißt, der Strom kommt wirklich in das deutsche Netz, aus dem wir ihn dann auch wieder entnehmen. Ein virtueller PPA würde bedeuten, dass zum Beispiel der Strom in einem anderen Land erzeugt wird und überhaupt gar nicht physisch bis zu unserer Produktion gebracht werden kann.
Und dieses Thema der Lieferform, was Sie angesprochen haben, also die Frage, beziehe ich den Strom so, wie er produziert wird oder lasse ich den quasi glätten? Das hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, welchen Anteil meines Stromverbrauches das Ganze eigentlich ausmacht.
Die Skalierbarkeit davon ist natürlich begrenzt. Ich habe gerade gesagt, das ist 12% unseres deutschen Stroms und Offshore hat hohe Vollbenutzungsstunden. Das kriegen wir also ganz, ganz gut verdaut in unserem Gesamtportfolio. Wenn wir jetzt auf 50% gehen oder mehr und das möglicherweise noch mit großen Anteilen an Solarpanelen, dann haben wir halt ganz, ganz viele Stunden am Tag, nicht in der Nacht, am Tag, wo eigentlich mehr Strom erzeugt wird, den wir nicht wirklich in dieser Stunde an unseren Standorten verbrauchen können, den wir abverkaufen müssen. Und das ist natürlich dann nochmal eine etwas schwierigere Thematik, weil man große Teile des Stroms, den man erzeugt, nicht selber brauchen kann und in der Nacht hingegen diesen ganzen Strom dann doch am Netz zukaufen muss. Also Skalierbarkeit ist eine Herausforderung in jedem Fall.
Dass Sie über PV-Anlagen auf Ihrem Werksgelände ja auch nachgedacht haben, beziehungsweise das planen, das ist aber eher so ein zusätzliches Thema, was Sie angehen.
Bei den Gebäuden, die halt eine ausreichende Größe haben, gucken wir uns das schon an, so an allen Standorten weltweit, ob man da auch Aufdachsolaranlagen installieren kann, um dann zumindest zum Beispiel den Bedarf dieses Gebäudes damit zu decken. Das ist zwar dann ein kleiner Beitrag, aber es ist ein Beitrag.
Insbesondere jetzt nochmal durch die Corona-Pandemie sind die Börsenstrompreise stark eingebrochen. Wie findet man denn eigentlich einen Preis für den Strom, den man dann über 10 Jahre meinetwegen fixiert? An welchen Marktwerten orientiert sich so eine Preisfindung bei einem PPA?
Man kann immer nur mit dem besten Wissen, was man heute hat, also quasi an einem bestimmten Tag sagen, wie denke ich denn, entwickeln sich die Märkte? Und als wir letztes Jahr den Vertrag abgeschlossen haben, da hat an Corona noch überhaupt niemand gedacht. Die Preise sind kräftig zusammengebrochen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir bis 2025, wenn unser PPA startet, dieses Niveau wieder verlassen haben, was jetzt in den letzten Monaten sehr niedrig war. Wir haben es eigentlich schon wieder verlassen. Das ist eine Spekulation in die Zukunft. Das heißt, dieses Chance-Risiko-Thema geht wirklich in beide Richtungen. Und gerade dann, wenn man es nicht brauchen kann in einer Pandemie, in einer Wirtschaftskrise, schlägt der PPA zurück. Das ist der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, diese Preisfixierung, die sehen wir eher als Risiko, denn als Chance.
Sie haben bei Ihrem PPA einen sogenannten indexierten Festpreis vereinbart. Was bedeutet das denn eigentlich?
Es gibt einen reinen Festpreis bei PPAs, das ist sehr üblich. Das ist tatsächlich ein Preis, der über die ganze Vertragslaufzeit unverändert bleibt. Und ein indexierter Festpreis ist ein zum Vertragsbeginn festgelegter Strompreis, der dann aber über die Vertragslaufzeit an einen volkswirtschaftlichen oder energiewirtschaftlichen Änderungsindex angekoppelt ist.
Welche Alternativen gibt es denn zu diesem Preismodell?
Wenn man sich zwar eigentlich über den Preis, aber nicht so wirklich über das Preismodell einig wird zwischen Käufer und Verkäufer, kann man immer auf sogenannte Aggregatoren oder Mittelsmänner zurückgreifen. Das sind Unternehmen, die halt in ihrem eigenen Portfolio mit ihrem eigenen Risiko eben solche Fixpreise in Floatingpreise, in Spotpreise, in andere Preisformen einfach umwandeln für einen entsprechenden Betrag. Und das ist natürlich immer eine Möglichkeit.
Sie haben bei Ihrem PPA einen Vertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Ist das eigentlich so ein Standard bei PPAs oder wodurch bestimmt sich da die Vertragslaufzeit?
Die Laufzeit ist ja eine der ganz, ganz wesentlichen Fragen in der PPA-Gestaltung. Für den Verkäufer ist es natürlich wichtig oder er möchte natürlich gerne eine Vertragslaufzeit, die auch zumindest der Refinanzierungszeit seiner Investition entspricht. Das sind schon meistens über 10 Jahre, 11, 12, 13 Jahre. Das heißt, für den Entwickler ist oft 10 oder 15 Jahre optimal. Auch längere Verträge gibt es im Markt. Für den Käufer ist es natürlich wieder eine Abwägung. Wenn es mir in erster Linie darum geht, einen Preis zu fixieren, weil ich denke, dass ich dadurch Risiken in meinem Stromeinkauf rausnehmen kann, dann ist natürlich eine lange Vertragslaufzeit eher interessant.
Wie wichtig war es für Sie denn eigentlich im Vorfeld zu entscheiden, durch welche Erzeugungstechnologie der Strom produziert wird?
Also dem haben wir uns etwas im Ausschlussverfahren genähert. Also zunächst war das Thema Additionality oder Zusätzlichkeit ganz wichtig. Das heißt, wir wollten, dass das Asset noch gebaut wird, aus dem wir unseren Strom bekommen. Damit war zum Beispiel die Wasserkraft erstmal raus. Das sind ja meistens Anlagen, die bereits seit langer Zeit dort stehen. Dann gibt es das Thema Biomasse. Hier gibt es eine kontroverse Diskussion in der Gesellschaft, die wir wahrnehmen. Und es ist auch so, dass diese Anlagen noch sehr stark gefördert werden, darum also auch eigentlich gar nicht für PPAs zur Verfügung stehen. Das heißt, dann bleiben in erster Linie Sonne und Wind. Und hier gibt es noch sehr viel Förderung. Das heißt, diese Onshore-Windräder stehen auch nur sehr begrenzt für PPAs zur Verfügung, so dass sich für uns eigentlich Offshore-Wind und PV rauskristallisierten. Tatsächlich sind wir in beiden Bereichen aktiv. Den Offshore-Wind-Vertrag haben wir schon unterschrieben und das Thema Solar gucken wir uns jetzt nochmal vertieft an.
Das heißt, in dem Fall ist noch gar nicht final entschieden, ob dieser Park wirklich gebaut wird. Also es hängt noch daran, ob vielleicht noch mehr Unternehmen PPAs abschließen und es steht noch auf der Kippe oder?
Also auf der Kippe würde ich es nicht sehen. Es ist schon so, dass das Ørsted sich ja gegenüber dem Regulierer in Deutschland halt committed hat, diesen Park auch zu bauen. Wenn sie das nicht tun, werden auch entsprechende Strafzahlungen fällig. Aber natürlich steht es ihnen frei, grundsätzlich diesen Park zu bauen oder nicht zu bauen. Je nachdem, wie sich halt energiewirtschaftliche Themen entwickeln und auch eben, wie viele Kunden sich dafür entscheiden, aus diesem Park einen Direktstromliefervertrag abzuschließen.
Was passiert denn für Sie, wenn dieser Windpark nicht gebaut werden sollte?
Die Investitionsentscheidung, die fällt in 1 bis 2 Jahren. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen Vorlauf, um uns eventuell über Alternativen Gedanken zu machen oder Anlagentypen, die halt schneller zu bauen sind, wie zum Beispiel Solaranlagen, halt dann eben noch als Ersatz an den Start zu bringen. Wenn der Park jetzt einfach sich verzögert oder später gebaut werden würde, dann haben wir dafür halt dann vertragliche Regelungen getroffen.
Sie sprachen vorhin kurz an, dass es bei bestimmten Erzeugungstechnologien ein Problem ist, dass PPAs in Konkurrenz stehen zur Förderung, die es für diese Anlagen gibt über das EEG. Was ist da aus Ihrer Sicht das Problem?
Es ist letztlich kein Problem. Am Ende haben wir ja das Ziel, dass der erneuerbaren Ausbau voranschreitet. Und da gibt es eben die eine Maßnahme, dass man eben das anreizt über die Regulatorik oder über Förderungen und entsprechend da eine Förderung über das EEG ausgezahlt wird. Auch das reizt ja Investitionen an, das ist erstmal gut. Aber eben die Technologien, die sich noch nicht alleine am Markt behaupten können, und mein Eindruck ist, dass dazu zum Beispiel Onshore-Wind gehört, die Schwierigkeiten haben mit den Strompreisen, wie sie aktuell am Markt herrschen, ist das sicherlich momentan die Maßnahme, die einen Ausbau weitertreibt. Aber in allen anderen Technologien wie PV oder jetzt auch Offshore sehen wir halt, der Marktpreis reicht oder der Preis, den ein Abnehmer bereit ist zu zahlen, reicht, um halt neue Anlagen zuzubauen. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung.
Wenn man als Unternehmen auf grünen Strom umstellen will, scheint es ja schon so, dass man da so einiges beachten muss. Wie haben Sie sich in die Lage versetzt, da eine fundierte Entscheidung zu treffen?
Auch wir haben uns das mit viel zeitlichem Aufwand selber beibringen müssen und gucken müssen, was gibt es da für Details zu beachten, was ist wichtig. Und das ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Aber ich denke, genauso wichtig wie das Thema selber gut zu durchdringen, ist halt für das Unternehmen auch, dass die relevanten Funktionen, also dass die Entscheider mit aufgegleist werden und dass auch diese wichtigen Entscheider nachher genau verstehen, was so ein PPA eigentlich ist, welche Risiken damit zusammenhängen, um halt auch entsprechend eine vernünftige Entscheidung darüber treffen zu können. Wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt in diesem Prozess sehr, sehr viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen oder mit dem Thema beschäftigen sollten, in mehreren Inhouse-Schulungen auch im Thema PPA schlau gemacht. Und da gibt es eine ganze Menge Beratungsunternehmen in Deutschland, die da eine Expertise mitbringen, aus denen man dann einen auswählen kann.
Gibt es ganz grundsätzliche Hürden, die Sie da sehen, wenn es um so einen PPA-Abschluss geht?
Ja, ich glaube, die größte Hürde ist halt, dass das Thema ja tatsächlich irgendwo freiwillig ist. Es ist ein freiwilliges Engagement. Und da fällt es natürlich viel, viel schwerer, eine positive Entscheidung zu treffen, wenn es da einfach große finanzielle Verbindlichkeiten gibt in einem solchen Vertrag, wenn es da große Risiken gibt, die schwer zu quantifizieren sind. Das heißt, das ist eine wirklich große Sache und das muss man sich auch erstmal bewusst sein. Wir haben zum Beispiel so eine kleine Roadshow gemacht. Wir sind also in sämtlichen Abteilungen gewesen, haben dafür geworben, haben erläutert, was wir machen um wirklich auch im Unternehmen ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Leute das eigentlich wollen. Und das war sehr eindeutig. Die Leute bei Covestro wollten das sehr, sehr gerne. Die waren begeistert von der Idee und haben uns auch mit ihrer Begeisterung irgendwie geholfen auf diesem Weg.
Ist das was dann auch so ein bisschen vielleicht Unternehmen mitzieht, wenn man sieht, dass andere da aktiv werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Mitzieheffekt, der war auch für uns ganz wichtig. Wir waren jetzt die Ersten in Deutschland als energieintensives Unternehmen, die einen so großen PPA in Deutschland unterschrieben haben. Und eine unserer Motivationen war halt auch, andere mitzuziehen. Und gerade halt auch in der energieintensiven Industrie ist das nicht so leicht, sich zu so einem Projekt zu committen. Und darum denke ich, ist das schon ein Signal und hoffe, dass da jetzt auch viele andere mitziehen und uns das nachmachen.
Wie lange war denn bei Ihnen eigentlich die Vorbereitungszeit von der initialen Idee, wir möchten ein PPA abschließen, bis zum tatsächlichen Abschluss?
Wir haben circa 3 Jahre, bevor wir diesen PPA letztlich unterschrieben haben, angefangen, uns mit dem Thema sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Wir haben sicher länger als 1 Jahr gebraucht, um intern auch einfach zu klären, was wir genau wollen, warum wir es wollen und wie wir einen solchen Vertrag zur Entscheidung bringen. Dann kam der Prozess, Anbieter auszuwählen, mit Anbietern zu sprechen, zu gucken, wer hat die interessantesten Konditionen, wer hat die besten Preise, aber auch, wo fühlen wir uns einfach gut. Das hat sicherlich auch nochmal ein Dreivierteljahr gedauert. Und der eigentliche Vertrag, die Verhandlungen von dem Moment, wo wir den ersten Vertragsentwurf auf dem Tisch hatten, bis zur Unterschrift, hat dann nochmal 3 Monate gedauert.
Das geht also dann tatsächlich ganz schnell, verglichen mit der Vorbereitungszeit, die man so braucht, die aber wahrscheinlich ja ein Stück weit auch abhängig ist von der Unternehmensgröße.
Das kann schon sein. Also es ist natürlich auch immer die Frage, ob das eine Initiative ist, die von oben verordnet ist und die man nur noch ausführt, oder ob das eben etwas ist, was auch aus dem Unternehmen selber sich entwickelt, aus der Beschäftigung mit den Chancen in diesem Bereich.
Covestro ist jetzt ein börsennotiertes und energieintensives Unternehmen mit ja auch einer bestimmten Verhandlungsmacht. Wenn man sich jetzt mal kleinere Firmen anschaut, gibt es da eine bestimmte Größenordnung, ab der so ein PPA für Unternehmen denkbar ist?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich mit unserem Strombedarf halt auch solche großen Verträge wie den jetzt mit Ørsted abschließen können. Das ist natürlich bei einer hier minimalen Losgröße von 50 oder 100 MW schwierig ist, wenn man halt wirklich nur ein kleiner oder mittlerer Stromverbraucher ist. Im Bereich PV, denke ich, ist das schon ein bisschen realistischer. Da gibt es ja auch viele Parks in der Größenordnung von 20, 30 Megawatt, die halt mit dem Strombedarf von auch mittelgroßen Unternehmen sicherlich ganz gut zusammenpassen können.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht Alternativen für Unternehmen, die erneuerbaren Strom beziehen möchten?
Ja, es gibt auch viele Energieversorger, die ihrerseits einfach diese großen PPAs über einen ganzen Anlagenpark kontrahieren und dann halt eben Stromlieferungen aus diesen Parks in verschiedenen Größenordnungen an Endkunden weiterverkaufen. Da kann man also bei normalen Stromlieferanten oder auch bei Aggregatoren nachfragen, was da im Portfolio ist. Da bekommt man sicherlich auch Teilmengen aus bestimmten Projekten.
Eine abschließende Frage. Welchen Rat würden Sie denn Unternehmen geben, die diese Idee haben, nachvollziehbaren grünen Strom zu beziehen und hierfür ein PPA in Betracht ziehen?
Ja, also ich denke, man muss sich erstmal wirklich tief in das Thema eingraben, das Thema richtig gut verstehen und vor allem die Gesamtheit der Risiken wirklich erfassen und für sein Unternehmen bewerten. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lehrmeistermäßig an, aber ein Risiko, was man nicht quantifizieren oder nicht fassen kann, darüber kann man meistens auch nur schlecht sinnvoll entscheiden. Man kann sich dazu natürlich Hilfe holen. Als nächstes muss man sehr genau festlegen, wozu man dieses Thema Grünstrom überhaupt angehen möchte. Es muss in die Unternehmensstrategie eingebettet sein und die Ziele müssen für jeden klar sein. Und was ich eben schon sagte, man darf nicht vergessen, dass erneuerbarer Stromeinkauf für das Unternehmen einfach ein neues und auch sehr interdisziplinäres Thema ist, für das man in der Entscheidungsfindung eben nicht auf bekannte Prozesse zurückgreifen kann. Und dieser Prozess zum Ziel intern muss erstmal ja kleinteilig mit den entsprechenden einzubeziehenden Personen und Funktionen entwickelt werden. Und ich glaube, dieser interne Prozess ist am Ende genauso wichtig und vielleicht noch zeitintensiver als die eigentliche Verhandlung eines PPA-Vertrags. Und auch das muss man einplanen. Und als letzter Rat wäre für die Zeit nach dem PPA-Abschluss 2 Wochen Urlaub zu buchen. Die hätte ich zumindest nachher gut gebrauchen können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen tollen Überblick und Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Verträge, die Sie noch so abschließen werden.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt. We'll be right back.